89. IIHF Eishockey-Weltmeisterschaft mit Magenta Sport seid ihr dabei. Und ihr wisst das, dicht dran natürlich an den Stars auf dem Eis, aber auch off-Eis in diesem Jahr sind wir sehr, sehr dicht dran an der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft. Ihr könnt euch sicher sein, ihr verpasst nichts während der 17 bis 18 Tage in der Schweiz. Erstmal herzlich willkommen. Das hier ist eine WM-Spezialsendung und zwar von der Eishockey-Show live aus der Schweiz. Und ich hoffe, ihr kriegt ein paar Infos mit auf die Reise mit der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft. Natürlich mit Rick Goldmann, Basti Schwele, Patrick Ehlechner. Mein Name ist Sascha Bandermann, aber viel wichtiger, Moritz Müller ist an meiner Seite. Mo, grüß dich.
Hi, hallo.
Mo, neu im Team bei uns. Vorneweg. Gibt es eine neue Nervosität bei Moritz Müller, der schon so viel erlebt hat rund um die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft und auf dem Eis, abseits des Eises?
Auf jeden Fall. Ist auf jeden Fall eine neue Aufgabe und vieles ist ungewohnt. Und ich denke, alles, was man zum ersten Mal macht, und ist ja doch auch etwas, was in der Öffentlichkeit stattfindet, fragt man sich, wie das wohl sein wird und wie man das hinbekommt.
Was hast du vielleicht vor, dem Zuschauer zu Hause, dem Fan zu vermitteln?
Tatsächlich habe ich bei mir in der Mannschaft so ein bisschen erzählt, dass ich das machen werde und die Finnen, ich sitze hinten mit den Finnen im Bus und die haben gesagt, ja, bei denen hat es jetzt auch der ein oder andere Spieler gemacht und eigentlich ist es immer am besten, wenn man einfach die Sachen so anspricht, wie sie sind und ich denke, so bin ich auch bekannt im deutschen Eishockey, dass ich einfach versuche, bei mir zu bleiben und die Dinge so analysiere, wie ich sie sehe und dann auch so ausspreche. Ja, mir geht es jetzt nicht darum, irgendwie jetzt aus der Vergangenheit irgendwelche Sachen hochzuholen oder dreckige Wäsche zu waschen, aber ich freue mich auf die Aufgabe und würde gerne meinen Blick auf das deutsche Eishockey, auf diese WM so einfach ungefiltert geben.
Cool, jetzt habe ich auch festgestellt, die Finnen reden wirklich. Auch im Bus.
Ja, ein Bier hilft auf jeden Fall auf der Rückfahrt.
Okay, bevor wir auch natürlich reingehen und ein bisschen über das sprechen wollen, was die deutsche Mannschaft bei diesem Turnier erwartet. Wir waren heute letzter Tag der Vorbereitung beim Training mit der deutschen Mannschaft. Wie war es für dich, von oben von der Tribüne runterzuschauen auf am Ende deine Mannschaft auch?
Boah, es war schwer, muss ich sagen. Also der Weg zur Halle hier zu Fuß, kann sein, dass mich da der Bus überholt hat. Es war auf jeden Fall ein gebrandeter WM-Bus und hätte ungefähr zum Zeitplan gepasst, zu dem die Mannschaft zum Training anreist. Und dann die letzten Meter war schon komisch, muss ich sagen. Ich meine, ich habe die WM ja dann auch aus meinen Stücken abgesagt und ich glaube, es war der Kai, der mir über Instagram geschrieben hat, als es bekannt gegeben wurde, dass ich Experte bin. Da sagt, wenn du eh in der Schweiz bist, hättest du auch mitspielen können.
Was hast du ihm geantwortet?
Ja, ich bin zweimal vier Tage da. Das ist ein Unterschied als fünf Wochen oder sechs Wochen und das hat dies Jahr einfach so nicht gepasst. Ich stehe da auch im Wort bei meiner Frau und meinen Kindern. Ich habe so oft gesagt, dass ich irgendwann da kürzer treten werde. Und hätte da sehr an Glaubwürdigkeit verloren, wenn ich dann am Ende doch nochmal eingeknickt wäre. Die Gespräche gab's, aber das stand für mich dieses Jahr einfach nicht zur Debatte, um gesichtswahrend zu Hause aus der Sache oder in der Sache zu bleiben.
Okay, schließt aber die Zukunft nicht aus, oder?
Nee, das habe ich ja immer gesagt. Für mich ist die deutsche Nationalmannschaft immer ein Privileg gewesen, wird's immer bleiben. Ich würde, solange ich nicht meine aktive Karriere beendet habe, nie aus freien Stücken aus der Nationalmannschaft zurücktreten. Ich finde, solange man körperlich, mental eine Option ist und die einen rufen, dann würde ich immer bereitstehen.
Und jetzt stehst du bereit für Magenta Sport bei dieser Eishockey-Weltmeisterschaft als Experte. Wir freuen uns auch auf deine Einblicke und ja, lass uns mal direkt reingehen in auch das aktuelle Tagesgeschehen. Während wir jetzt sprechen, spielt die deutsche Mannschaft am ersten Spieltag sozusagen die Eröffnung gegen Finnland und das Ganze jetzt mit einem Upgrade in der Mannschaft, denn Lukas Reichel ist zum DEB-Team gestoßen, nachdem er ja vertragslos unterwegs war und es nicht ganz sicher war, schafft das hierher, weil ohne Vertrag wäre es nicht möglich gewesen, dann bist du da sozusagen in der Luft hängend, für alle die es zu Hause vielleicht hören und nicht kennen, es ist vermutlich der blödeste Zustand eines Eishockey-Profis, vor allem in Nordamerika. Und jetzt hat er wieder einen neuen Vertrag dann doch in der Kürze unterschrieben. Heißt also, die Situation ist geklärt, er kam dann flugs hierher. Ich habe von Upgrade geredet. Würdest du dem zustimmen? Wie viel Upgrade ist Lukas Reichel für die deutsche Mannschaft jetzt kurzfristig vorm Start der WM?
Also erstmal freut es mich für den Luki, dass er nochmal den Weg drüben gefunden hat. Ich kann mich daran erinnern, dass wir, es war letzte Abend bei Olympischen Spielen, haben wir noch zusammen Bier getrunken und da war gerade ja sein Weg in Vancouver gefühlt in Nordamerika zu Ende. Mhm. Dass er jetzt da zusammen mit Marco Sturm da nochmal den Weg zurückgefunden hat und der Sturm, ich habe es im Interview gelesen, hat gesagt, wenn er so grindet wie alle anderen, dann bringt er etwas mit, was wir gebrauchen können. Das ist halt Skill, Speed. Und für die deutsche Nationalmannschaft ist es ein No-Brainer. Also wenn der Luki sagt, dass er fit und bereit ist, dann muss man ihn nehmen. Das ist klar, weil er einfach eine besondere Qualität hat. Leider dann in dem Fall auch mit einem Kollateralschaden, dass Dominik Bock da abreisen musste, was mir persönlich ja sehr leid tut für den Bocki und ich mir auch sehr für ihn gewünscht hätte, dass er dies Jahr die WM spielt. Mhm.
Nehmen wir direkt auf, Dominik Bock eben nach Hause geschickt. Ja, er war jetzt auch länger dabei in dieser Vorbereitungsphase. Wo glaubst du, hat vielleicht was gefehlt, dass er irgendwo den Bundestrainer doch nicht überzeugen konnte, weil alle, die Penny DL verfolgt haben, wissen ja, Dominik Bock hat eine sehr gute Saison gespielt, hat auch in den Playoffs mit euch, mit den Kölner Haien nochmal durchaus Dampf aufgenommen und wichtige Tore auch gemacht, gepunktet. Eigentlich war er in guter Form. Was fehlte vielleicht, dass es am Ende für den kompletten Zug jetzt nicht gereicht hat?
Da muss ich vielleicht ein bisschen ausholen. Dominik Bock ist ja im deutschen Eishockey so auf die Karte gekommen als eins der Supertalente, das wir haben, und hatte dann ziemlich schnell den Nimbus weg, launisch zu sein, defensiv nicht verantwortungsvoll, hier und da schlechte Körpersprache. Mhm. Und
was auch das Problem war bei dem einen oder anderen Bundestrainer vorher zum Beispiel.
Richtig, mhm. Ja. Und ich kann mich auch an eine Phase erinnern, wo wir beide zusammen als Nationalmannschaft waren, wo wir auch diese Gespräche geführt haben. Und dann hat er jetzt wirklich einen harten Weg hinter sich. Also dann über Frankfurt und die ganzen Stationen auch in Nordamerika, wo er es immer wieder probiert hat. Und dann hat er wirklich eine Entwicklung genommen bis hin zu diesem Jahr, wo man sagen muss, dieses Jahr nicht einmal war er jemand, den wir in der Mannschaft irgendwie zurechtrücken mussten, dass er zu negativ war. Ganz im Gegenteil, er hat sich wirklich also musterschülmäßig verhalten. Nicht einmal defensiv, nicht verantwortungsvoll gespielt. Im Gegenteil, sein Spiel ist ein kompletter Spieler, der Bocki. Und jetzt kommen wir zu seiner Stärke. Der Bocki kann Sachen, die in der DL eigentlich so kaum jemand kann. Er kann in einer unheimlichen Game Speed die gleiche Technik behalten. Also er kann die Sachen weiterhin, auch wenn das Spiel ganz schnell wird. Und deswegen wäre es eigentlich für mich die logische Konsequenz gewesen, ihn hier bei der WM diese Sachen machen zu sehen, weil er dieses Level mitgehen kann, da adaptieren kann. Am Ende ist natürlich die Entscheidung des Bundestrainers und ich habe mit ihm gesprochen. Ich glaube, Bocki war auch nicht ganz so zufrieden mit seinen Vorbereitungsspielen. Mhm. Ich finde auch, dass man da gar nicht so richtig seine Stärken sehen konnte. Jetzt muss man natürlich auch sagen, der Bocki hat ja noch nicht das Standing, was vielleicht der ein oder andere sich über Jahre aufgebaut hat. Und das hat ihm vielleicht dann am Ende einfach, war der Ausschlag, warum er nicht mitgefahren ist.
Heißt es umso mehr vielleicht jetzt Comeback Stronger, oder? Für Dominik Bock, da nicht irgendwie jetzt dran zu verzweifeln, sondern ganz im Gegenteil, weiterzumachen, weil je mehr Leistung du bringst, irgendwann kann ja keiner an dir vorbei, ne? Wenn du nochmal, sag ich mal, rauskommst in die Saison, 15, 20 Tore machst, so viel deutsche Spieler mit der Qualität und mit den Punkten am Ende auch, haben wir ja dann auch nicht, ne? Zumindest mit der schwarz-rot-goldenen Karte.
Ja, also die Reife, die ich jetzt bei ihm dieses Jahr gesehen habe, gehe ich fest davon aus, dass das so aufnehmen wird. Er hat jetzt den Fuß in der Tür hier, hat sich hier auch hier super verhalten, auch jetzt, wo er gehört hat, dass es für ihn nicht reicht, hat er das vernünftig aufgenommen und wünsche ihm, dass er dann nächstes Jahr zeigt, okay, es geht den Weg so weiter und wartet auf seine Chance und hoffentlich ist sein nächster soweit. Mhm.
Ja, also von hier aus auf jeden Fall, drück mir die Daumen, weil das kannst du besser nachvollziehen als ich, wenn man kurz vor seiner ersten WM dann doch noch nach Hause geschickt wird, nachdem eigentlich alles klar ist, ist das, glaube ich, schon sehr, sehr bitter und erstmal schwer zu verkraften. Alles andere wäre auch komisch, dann wäre man vermutlich auch kein Sportler, der zu einer WM fahren sollte. Mo, das ist die eine Personalie. Dann ist es aber nicht nur Lukas Reichel, sondern natürlich die ganze deutsche Eishockey-Nationalmannschaft mit dem Kader, den Harry Kreis mit seinem Staff jetzt zusammengeschustert hat. Kannst du uns vielleicht mal und unseren Hörer und Hörerinnen mal so kurz skizzieren? Du bist so erfahren, hast so viele Vorbereitungen und auch das letzte Training bei so großen Turnieren immer mitgemacht. Wir haben heute das Training gesehen. Wusstest du immer ganz gut vom Gefühl her, okay, das war ein gutes Training oder beziehungsweise bei der Mannschaft hat irgendwas geklickt, gewuppt, dass das irgendwie vom Feeling her auch für dich ganz oft als Kapitän in die richtige Richtung ging. Was ist da so ausschlaggebend vielleicht? Auch so vom Inneren in so einer Mannschaft, vom Feeling in der Kabine etc.
Es gibt verschiedene Phasen auch in der Vorbereitung und oft ist es eine ganz schwierige Phase, die allerletzte Phase, wenn Jungs, die ganz lange dabei waren und oft für ein sehr gutes Klima in der Vorbereitung gesorgt haben, direkt in der letzten Phase gegen die Finalisten ausgetauscht werden. Weil da ein Teil der Mannschaft geht und ein Teil der Mannschaft ist traurig, dass die weg sind und da muss ich ganz schnell was Neues finden. Dann hilft es anzureisen, das ist alles sehr aufregend, dann die ersten Termine, die ersten Fotoshootings. Und da hat man schon ein Gespür dafür, wie ist, versteht die Mannschaft sich, wie bereit ist sie, gibt es Fragen vielleicht über das System, das hört man ja so wie so ein Hintergrundrauschen, wenn die Jungs dann fragen, ja, wie ist das eigentlich, wenn wir reinpinschen, geht der F3 dann rüber. Wenn zu viel von den Fragen im Raum sind, dann ist es vielleicht gut, wenn man da nochmal so ein bisschen feinjustiert. Das wird die Mannschaft jetzt spüren, wo sie da selber steht. Ansonsten bleibt es ein Sprung ins kalte Wasser. Und da bringt es auch nichts, die Zehen einmal so kurz reinzudippen und zu schauen, wie kalt ist es wirklich. Es ist das erste Spiel und das geht dann irgendwann los. Und dem muss man sich jetzt einfach stellen und das kommt jetzt ganz schnell.
Kannst du dich ganz gut auch in die Debütanten hineinversetzen, weil du gerade kaltes Wasser sagst, ist ja am Ende dann zum ersten Mal ein großes Turnier in der Art und Weise, eine Weltmeisterschaft. Wir haben ja schon auch in der Eishockeyshow letzten Montag über zum Beispiel Markus Weber gesprochen, als jemand, der vielleicht auch sehr erstaunt war, dass er jetzt im etwas gesetzteren Alter mit 33 wirklich den Weg noch bis zum Ende gehen konnte Richtung erste Weltmeisterschaft. Am Ende hast du es dir immer verdient und erarbeitet, aber trotz auch einem Alter von 33, zum Beispiel ja, Markus, ich kann mir vorstellen, es ist trotzdem noch eine andere Situation, wenn du dann da rausgehst und irgendwann geht's in die Eröffnungsmusik und Warm-up und dann weißt du, okay, irgendwann geht's raus, erster Wechsel und Showtime bei der WM.
Das ist genau richtig, also ganz kurz zum Mau, freut mich total, dass er das jetzt in dem Alter noch geschafft hat. Hochverdient, immer gekommen, immer wenn er angerufen wurde, war er da, teilweise ganz spät gecuttet worden, aber immer wieder angetreten. Ich glaube, gerade so jemand wie er wird helfen, das Klima in der Kabine zu verbessern und alle sehen, okay, hier ist jemand, der ist den ganz langen Weg gegangen, der war sich für nichts zu schade, der würde alles tun, um hier zu sein und auch alles tun für jeden hier in der Kabine. Das hilft dem Klima insgesamt. Und zu deiner Frage ist natürlich mit die größte Bühne, die er und viele andere auch erleben werden. Man hat die Chance, gegen die besten Spieler der Welt zu spielen. Es schaut nicht nur, ich nehme jetzt mal ihn als Beispiel, wenn die Nürnberg Ice Tigers gegen die Kölner Haie spielen, dann schauen da die zwei Fanlager zu. Jetzt schaut ganz Eishockey-Deutschland zu. Das ist was anderes und teilweise auch die ganze Welt. Man steht viel mehr im Fokus, bekommt viel mehr Nachrichten. Das Ganze ist ja sehr aufregend und es freut mich wirklich sehr und auch für alle anderen, diese Erfahrung machen zu dürfen.
Und dahin gehen kann man sofort übersetzen, zumindest tun das viele. Ich nutze das Wort eigentlich ungern, aber ich weiß, dass sich das viele jetzt vielleicht auch denken, die zuhören. Automatisch steigt ja auch so eine gewisse Art von Druck, Erwartungshaltung, auch für sich selber. Wie geht man damit um?
Muss man lernen, mit umzugehen. Am besten als Mannschaft versammelt, aber du kannst nicht ganz oben spielen wollen und gleichzeitig den Druck nicht annehmen wollen. Jeder spürt den Druck, das heißt jeder, wahrscheinlich spürt ihn jeder unterschiedlich, aber ich glaube, wenn die Scheibe dann eingeworfen wird, dann die ersten Sekunden sind sehr aufregend und dann setzt sich das Ganze etwas und normalisiert sich. Ich denke, die ersten Wechsel auch jetzt beim Turnier wird man sehen, das wird ja sehr schnell, sehr aufgeregt, sehr nervös sein von allen und dann wird das sich alles runterregulieren und dann deswegen weather the storm, sagt man manchmal vorm Spiel, also kurz in den Sturm rein und dann ist es Eishockey, ein Spiel, das wir alle sehr lange spielen und dann muss man seinen Instinkten vertrauen.
Ja, ich habe mal gehört früher, a winner finds a way, a loser finds an excuse.
Richtig.
Klingt hart, aber am Ende macht das einen erfolgreicheren Sportler oder weniger erfolgreicheren, glaube ich, aus. Ne?
Ich glaube, das ist ja im Leben. Das ist ja im Leben immer so, Das sage ich auch meinen Kindern. Also kann über Probleme dann nörgeln oder man fängt an, eine Lösung dafür zu suchen.
Und hoffen wir, dass die deutsche Mannschaft viele Lösungen findet während dieses Turniers. Mit Finnland geht's los. Als grundlegende Überschrift, was glaubst du, hat dieses Turnier für die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft für eine Wertigkeit, auch nach draußen, auch in der Erwartungshaltung der Fans, nachdem es vielleicht jetzt auch bei den letzten beiden Weltmeisterschaften nicht so perfekt gelaufen ist. Olympia war schwierig, weil immer so dieses letzte Spiel auch hängen geblieben ist, glaube ich, so in den Köpfen der Fans. Mit diesem Ausscheiden im Viertelfinale dann deutlich gegen die Slowakei. Welche Wertigkeit hat das Turnier 26?
Ich würde jetzt nicht alle Turniere so in den gleichen Sack werfen. Olympische Spiele, würde ich sagen, war wirklich eine verpasste Chance. Eine Mannschaft mit sehr viel Potenzial hat es nicht hinbekommen, wirklich konstant gutes Eishockey-Eis zu bringen. Das muss man so sagen. Die WM davor, das ist eine andere Geschichte. Ich finde nicht, dass man alles so sagen kann, das ist so alles das Gleiche. Da war man sehr knapp davor, ins Viertelfinale einzuziehen. Und ich kann einfach nur sagen, ins Viertelfinale bei der WM zu ziehen als Deutschland ist nicht selbstverständlich und ist für die meisten Nationen nicht selbstverständlich. Mhm. Für 3, 4, 5 ist es selbstverständlich, für den Rest nicht.
Ganz kurz angefügt, war eine enge, bittere Niederlage dann ums Viertelfinale gegen Dänemark, richtig, zu Hause in Herning dann verloren.
Penalty schießen auch noch in Dänemark.
Olesen hieß er, glaube ich, oder?
Richtig, ja. Ich glaube, die deutsche Nationalmannschaft hat jetzt die Chance, was vielleicht die letzten Turniere verpasst wurde, da muss ich an die letzte WM und Olympische Spiele denken, wieder als Einheit zu überzeugen. Ich glaube, dass wir letzten Turniere versucht haben, herauszustellen, wie gut einzelne Spieler sind und darauf, glaube ich, den Teamerfolg ein bisschen bauen wollten, indem wir sagen, okay, wir haben den, den und den diesmal dabei und deswegen wird es gut, aber bei Olympia hatten die Gegner halt auch solche Spieler dabei und das reicht halt nicht, nur das zu sagen. Und bei der WM, bei der letzten, wirkt es auf mich so, als ob manche Spieler zu viel tragen müssen und andere nicht, vielleicht gar nicht genug tragen. Ich glaube, so wie ich die Mannschaft jetzt wahrnehme und auch wie der Kader zusammengebaut ist, sieht das homogener aus. Ist nicht so, man redet nicht nur über Einzelspieler, sondern stellt die Mannschaft in den Vordergrund. Und ich glaube, das hilft jedem, den vermeintlichen Starspielern, die wir so gerne zitieren, und auch den Rollenspielern dahinter.
Weil du sagst, kein rausheben, genau das mache ich natürlich jetzt, weil ich ganz mies bin. Nein, Scherz beiseite, aber wo würdest du vielleicht sagen, wenn du auf unser Roster guckst, auf die Mannschaft, auf die 25 Jungs am Ende, von wem bist du vielleicht überrascht? Falsch formuliert, wo freust du dich vielleicht ganz besonders drauf, wo du sagst, okay, da würde ich gerne nochmal sehen, wie der jetzt unter diesen Bedingungen hier performt? Gibt's neben den Debütanten Spieler, wo du dich drauf freust bei dieser WM, wo du vielleicht auch selbst sagst, ich glaube, das wird ein gutes Turnier?
Ja, also
jetzt kommen die hellseherischen Fähigkeiten von Moritz Müller, ich weiß.
Also ich meine, da hat ja immer so Spielertypen, die man favorisiert. Oft sind es ja die Spielertypen, mit denen man sich vielleicht so besten selber assoziiert, wo man sagt, so, er ist auf jeden Fall nicht wie ich, aber ich bin ein großer Fan vom Loibi. Für mich nach wie vor ein Spieler, der gar nicht genug wertgeschätzt wird für das, was er eigentlich kann. Es ist für mich das komplette Paket von Schüsse blocken bis hin im Powerplay den letzten Steckpass zu spielen durch die Box. Super Typ in der Kabine, defensiv, offensiv. Freut mich, dass er hier diese WM da ist. Ein Spieler, der auf diesem Level spielen kann. Ansonsten Nico Krämer, auch als Rollenspieler wieder reingekommen, der sehr früh erkannt hat, dass er eine Rolle spielen muss. Das ist ja oft so bei der WM. Ich sage das manchmal Spielern, die knapp dran sind an der Nationalmannschaft. Ich nehme jetzt vielleicht mal Jan-Lukas Senhen als Beispiel in Köln. Der es jetzt dieses Jahr nicht geschafft hat, in den WM-Kader zu kommen. Man muss eine Rolle finden hier bei der Nationalmannschaft. Das ist ein bisschen anders als im Vereinshockey. Es gibt Spezialisten in dem, was sie tun. Und hier kommen Leute hin, zum Beispiel Alexander Ehl ist für mich so ein bisschen wie so ein der unangenehmste Gegenspieler. Und also wenn man selber Powerplay spielt und Eli kommt in Vorcheck in Unterzahl, ist unangenehm. Alles bewegt sich, der Schläger geht hoch und runter, irgendwie fängt er die Scheibe immer aus der Luft ab. Er hat eine Rolle gefunden und dafür wird er sehr wertgeschätzt hier. Und so, finde ich, hat Loibi eine Rolle. So denke ich an Parker Tomi, der hier eine Rolle bei der Nationalmannschaft hat, mit seinem Speed in der vierten Reihe. Insgesamt würde ich gar nicht so gerne einen rauspicken, sondern ich fand, das haben wir so viel gemacht in der Vergangenheit. Ich freue mich eher auf die Mannschaft.
Ist angekommen, trotzdem interessiert mich natürlich, was für ein Gefühl du hast, logischerweise mit dem Blick auf die Spieler, die du entweder sehr gut eben aus der Mannschaft kennst oder vor allem über Jahre auch aus der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft. Und ich bin zum Beispiel auch jemand, 23, erinnere mich super dran, Parker Tomi, da habe ich sogar mit seinem Papa vorher gequatscht und er sagte, ja, also ich glaube nicht, dass der da den ganzen Weg mitgeht, ne? Sorry, Trey, wenn du das jetzt hörst, aber also will sagen, da sind manchmal Spieler dabei, die diese Rolle auch dann am Ende erst entwickeln müssen und dann auch so diese hundertprozentige Qualität, die sie haben, zum Scheinen bringen. Und Motto der WM ist übrigens Time to Shine. Weißt du, was ich sagen will? Also dieses Gefühl, Manchmal versteht man auch als Fan vielleicht nicht, warum jemand einen Spieler mitbringt und auf einmal entsteht eben durch Turnierdynamik eine Rolle für diese Spieler und dann ist es ganz klar und im Nachhinein sagt ihr, ja, war ja super, ist ja logisch. Mhm. Ist das manchmal auch so ein Moment, dass man in Deutschland oft so Spielern dann vielleicht auch nicht die Zeit gibt, sich zu entwickeln und diese Chancen auch zu ergreifen?
Du meinst im Heimatverein?
Auch bei der Nationalmannschaft, ne? Ja. Also es ist ja oft so, auch im Fußball hast du die Diskussion, wo muss ich dir nicht erzählen, könnten wir jetzt über Dennis Undaff reden, den momentan noch Julian Nagelsmann vielleicht nicht so einsetzen will. Also sprich, das Volk sieht was ganz anderes. Ne? Es macht einer 25 Tore, warum nimmt der den nicht mit, den besten deutschen Stürmer zum Beispiel? Gab es auch schon so Diskussionen, dass man manchmal so diese Rollen, die gespielt werden müssen, gar nicht so richtig sieht.
Ja, also ich glaube, die Wahrheit gibt es da ja nicht. Also da gibt es ja einfach nur unterschiedliche Blickwinkel. Eishockey ist ein sehr diffiziler Sport und ich glaube, oft ihn am einfachsten zu verstehen, ist die Statistiken zu lesen. Es gibt aber darüber hinaus noch viel mehr. Also es gibt so Unsung Heroes in dieser Sportart, die Sachen machen, die nicht in den Statistiken auftauchen. Es gibt ja zum Beispiel gar keine so offen einsehbare Zweikampfstatistik. Also klar, wenn man sich jetzt richtig reinfuchst, bei Wise Hockey schaut sich Zweikampfstatistiken an, aber wie wichtig sind Zweikämpfe? Und das sieht man ja nicht so wirklich in der Statistik. Ich tue mich ein bisschen schwer, da zu sagen, ja und nein. Also ich glaube, manchmal gab es Entscheidungen, da sage ich ja, das sehe ich ja genauso wie die Fans. Und manchmal gibt es einfach Spieler, denen liegt das Eishockey hier vielleicht mehr als das Eishockey in der Liga. Und das Spiel ist auch etwas anders hier international. Dann muss man für bestimmte Spiele auch verschiedene Spielertypen mitnehmen. Wenn wir jetzt über das Viertelfinale gegen Kanada möglicherweise sprechen, da braucht man einen anderen Spielertyp als gegen Ungarn im Powerplay. Das heißt, da braucht man eine Variation an Spielern und da kann man nicht immer nur sagen, okay, ich habe jetzt hier die besten Statistikspieler und daraus bauen wir eine Mannschaft. So funktioniert das nicht.
Ich glaube, mit Unsung Heroes oder das ist jetzt vielleicht sogar auch noch nicht der hundertprozentige Begriff, aber ich weiß ganz genau, was du meinst. Und das ist eigentlich das, was ich auch so ein bisschen abfragen wollte. Du hast es richtig eingeschätzt, weil ich auch ganz oft finde, dass man zu schnell auf Zahlen guckt, aber es ist auch verlockend, als Fan das zu tun, das muss man auch sagen, ne?
Ja, das ist ja
easy way out sozusagen.
Ich verstehe das auch, also jeder schaut auch ein bisschen auf Statistiken, aber es gibt ja noch ganz andere Statistiken, es gibt ja Corsi, für die Leute, die nicht wissen, was es ist, wie oft ist ein Spieler auf dem Eis, wenn eine Scoring-Chance für einen Gegner entsteht oder eine Torchance für die eigene Mannschaft, da gibt's auch, werden auch Statistiken drüber geführt, mittlerweile kann man ja so viel einlesen und selbst da ist man sich nicht ganz sicher. Selbst die Experten, baut man jetzt eine Mannschaft mit den besten Corsi-Spielern, auch das allein ist nicht der richtige Weg. Am Ende steht der Trainer in der Verantwortung für die Entscheidungen, die er trifft. Und ich verstehe, dass das Ganze, wir sind Personen, die in der Öffentlichkeit stattfinden, dass das ein reizbares Thema ist, wenn da vielleicht der Liebling vom Heimatverein nach Hause geschickt wird, trotz einer tollen Statistik. Aber gerade vor 23, da gab es einige unpopuläre Entscheidungen. Und eine davon, wo ich mir selber sehr gewünscht hätte, dass Maxi Kamera dabei ist. Aber im Nachhinein kann man jetzt nicht sagen, dass Harry Kreis da, also bei der Zusammenstellung des Kaders, kann man ihm 23 jetzt schweren Vorwurf machen.
So ist es. Am Ende ist immer wichtig, dass das Ergebnis ganz gut ist, weil dann hast du vermutlich alles richtig gemacht, sowohl als Mannschaft als auch als Coaching-Staff. Vielleicht so last but not least, kurzer Ausblick, während wir jetzt reden über das, was kommt. Start, Finnland. Wir haben auch in der Eishockey-Show das schon mal so ein bisschen skizziert. Reinkommen in so ein Turnier mit ein paar neuen Spielern. Wie wichtig ist dieser Groove direkt von Beginn an? Oder würdest du sagen, so eine Siebener-Gruppe bietet halt unglaublich viele Chancen, in ein Turnier richtig reinzukommen?
Ja, das ist so spannend, was du sagst, weil ich mich sofort hineinversetze in die letzten Jahre, wie es war. Und wir hatten wirklich alle Konstellationen, habe ich schon erlebt. Wir hatten die vermeintlich kleineren Gegner zu Beginn, wo man punkten muss. Oder wir hatten erst die Bretter am Anfang, wo man danach noch sich gegenseitig in die Augen schauen muss, nach im Spiel 4, auch wenn das Selbstvertrauen eigentlich komplett weg ist.
Geht noch, geht noch.
Ja, ja, wir können doch noch Eishockey spielen. Also das ist ja alles schon erlebt. Jetzt ist so vielleicht so dieses Jahr eine Mischung von beidem. Finnland schätze ich als sehr schweren Gegner ein für einen Start, aber auch da besteht die Chance, Finnland zu schlagen. Dann direkt in Spiel 2 die Letten, für mich ein Spiel, wo ich die Deutschen stärker sehe, wo es ja, man sagt immer muss, Hans Zach hat immer gesagt, müssen tun wir nur sterben, aber wo wir natürlich...
Und der hatte ja immer recht, oder?
Der hat auch, ja, also ich habe mich nicht getraut zu widersprechen. ich habe den, also...
Auf was hast du am liebsten gehabt vielleicht? Mhm. Welche Mischung von Gegnern hattest du am liebsten? Gab es da so eine Vorliebe?
Ja, ich glaube, die Medien haben mich oft dafür verurteilt, dass ich nicht drauf eingehen wollte. Also das Gespräch, was wir gerade führen, das habe ich schon oft geführt, nur da war ich in Spielerklamotten. Und da habe ich immer gesagt, und das meine ich auch wirklich so, in diesem Turnierverlauf passiert so vieles. Es kann sein, dass Österreich Punkte gegen die Schweiz holt im Derby. Es gibt allerlei Variationen, wie was passieren kann. Wenn wir jetzt versuchen, von Anfang an uns den perfekten Weg durchzurechnen, das wird nicht funktionieren. Das Ziel muss sein, Finnland zu schlagen. Und mit dem Glauben und der vollen Überzeugung. Wenn man jetzt dann schaut, ja, aber Spieltag 2 vielleicht 3 Punkte, Spieltag 5 3 und dann schlägt aber irgendjemand irgendeinen quer und dann hätte man den doch schlagen müssen. Deswegen, ich glaube, ich bin jetzt auf der Seite, aber ja. Ich sage trotzdem noch, es ist eher Aufgabe der Medien, das durchzurechnen. In dem Fall sehe ich mich noch als Spieler. Ich würde sagen, Ziel ist es, Finnland zu schlagen.
Ja. Trotzdem rechnet man durch als Mannschaft, du warst oft dabei. Oder ist das etwas, was nur auch die Medien dann tun? Wie sehr quatscht man auch als Mannschaft drüber in den Off-Tagen? So viel gibt's ja nicht, aber ein paar Stunden sind's ja dann doch immer, dass man sagt, Mensch, guck mal, die haben jetzt so gegen die gewonnen, das gibt's ja nicht, den Punkt hätten wir eigentlich gebraucht. Weil man sagt ja immer, auch in die Kameras ganz oft, Spiel für Spiel denken. Hast du mir auch, glaube ich, zweimal gesagt.
Ja, ist es schon so. Natürlich bekommt man mit, was um einen herum passiert. Man sieht auch ziemlich schnell, welche Mannschaft eine Überraschung ist. Es gibt oft einfach eine Mannschaft, von der man komplett überrascht ist, wo man sagt, das hätte ich nicht gedacht, dass sie so spielen. Das wird ein schweres Spiel gegen die oder mal schauen, wie das ist. Am Ende, wenn wir diese Gespräche führen als Mannschaft, dann hast du gesehen und dann kommt aber immer dann, ja, aber wir schlagen die ja dann übermorgen. Deswegen ist es ja alles okay, also sollen die ja ruhig den Punkt haben. Anders kann man an die Sache nicht rangehen.
Es gab übrigens, ich kann mich gut erinnern, im Nachgang zu Olympia von Christian Künast auch so ein bisschen Kritik und das wollten sie anders machen, was die eigene Kabine betrifft. Wie viel Identität ist die eigene Kabine bei so einer Weltmeisterschaft, wenn sie abgeklebt wird, wenn die entsprechenden Claims, Glaube, Leidenschaft da hängen? Wir sind ja oft auch eigentlich jedes Jahr in der Kabine, zeigen das, was so die deutsche Mannschaft sich da, sagen wir mal, als kleines Wohnzimmer hintapeziert hat. Wie viel muss das sein? Wie viel Ankommen ist es, wenn man in so eine WM-Kabine einzieht, zumindest, sagen wir mal, für diese Gruppenphase? Was muss das für ein Feeling sein? Und was hast du da immer so gespürt, geschnuppert?
Das ist ein sehr spannendes Thema, weil man kann irgendwelche Sachen an die Wand schreiben, so als Art Buzzwords, die so die Klassiker Respekt und oder man baut sich diese Dinge, die du gerade gesagt hast, Glaube, Leidenschaft, Mut, Wille. Das sind Sachen, die wir uns als Gruppe wirklich erarbeitet haben und die wir gelebt haben. Das sind nicht irgendwelche Sprüche und ich habe schon viele Sprüche an Wänden gesehen in Kabinen wirklich. Aber wenn die Mannschaft das selber aufgebaut hat und das lebt, dann kommt man an und sieht, okay, das ist die Vergangenheit, das hat für uns funktioniert. Darauf sind wir stolz, dass wir diese Identität hier aufgebaut haben. Und das ist vielleicht ein Stück weit in der jüngeren Vergangenheit verloren gegangen. Und ich glaube, da gilt es schon, das Augenmerk drauf zu richten. Das meinte ich auch in der Eishockey-Show mit Mut, weil man muss Mut haben zu sagen, auch intern und das nicht nur so zu sagen, sondern wirklich zu glauben und dann auch mit der Konsequenz zu leben, das dann aufs Brot geschmiert zu bekommen. Ich kann mich an Peking 22 erinnern, wo wir gesagt haben, ja, wir treten an, um zu gewinnen und haben dann natürlich danach voll auf den Sack bekommen, weil wir das gesagt haben. War es Falsches zu sagen? Ich glaube nicht. Ich glaube, man muss dann einfach mit der Konsequenz leben, wenn es auch nicht funktioniert hat. Und da ist es wichtig, dass man da nochmal genau hinschaut. Und ich weiß, einmal ist die Tür aufgegangen. Ich habe selber nur im Fernsehen zugeschaut, bei der Dänemark-WM. Und da habe ich dann Dynamik gesehen und da waren so andere. Und da habe ich gesagt, okay, das ist vielleicht eine etwas neue Kultur, die da reingebracht wird. Auch da muss man offen für sein. Man kann nicht sagen, okay, das ist immer von, wir entwickeln uns nicht weiter. Aber ich kann mich erinnern, dass wir die Schweizer zweimal besiegt haben mit unserer Kabine. Also das ist kein Spaß. Einmal war während der Covid-WM, das hatte ich eine Eishockey-Show angerichtet, die Kabinen hatten keine Decke, das waren einfach nur so reingezogene Kabinen und wir saßen quasi Rücken an Rücken mit den Pappwänden. Man konnte wirklich hören, was so geschrien wird. Und wir hatten halt als Ritual so unsere Starting Six so wirklich brachial zu announcen, das hatte Corby Holzer gemacht. Und hat das so laut und was die Sachen, die da gesagt wurden, waren so, das war schon das erste Drittel, es wurde eine Kabine gespielt. Und die zweite war die 23 WM, wo wir die Schweizer in Riga geschlagen haben. Da waren die Schweizer in Riga vor Ort und als wir angekommen sind, sind wir so dominant in unsere Kabine gegenüber eingezogen, dass wir für den wirklich zeigen wollten, wir sind da und wir schmeißen euch raus. Die Musik, das Werk der Stubi, unser Physio, die Bank da vorne rein und wirklich unsere Plakate aufgehangen. Und da hat man richtig gespürt, diese Mannschaft glaubt alles, was da steht.
Und sie habt ihr mental gebrochen damit.
Ich glaube ja.
Also ich war auch in der Nähe und ich habe auch gesehen, wie die Schweizer reagiert haben. Und die waren so in ihrer persönlichen, ja, wie ein Schweizer so ist, erstmal grundsätzlich höflich. Ne? Nicht, dass sie nicht gewinnen wollen, aber und das hat die komplett überrannt. Das habt ihr, also wenn man so will, habt ihr das perfekt gespielt.
Ja, die waren bruskiert. Ich weiß noch, wie die Tür zugeschlagen wurde drüben und so fiese Blicke ausgetauscht wurden. Aber da kam jetzt keine Reaktion von denen so richtig. Und das hat sich so auch bis noch Spiel übertragen. Aber die Schweizer haben daraus ihre Lehren gezogen. Mhm. Das ist jetzt nicht mehr so. So einfach geht das nicht mehr mit der Schweiz.
Ja.
Ja, deswegen glaube ich, dass so Themenidentifikation eine große Rolle spielt.
Ja. Es kommt ein langes Turnier auf uns zu. So als letztes. 7 Spiele in der Vorrunde. Ist das Highlight für dich auch das Spiel gegen die Schweiz? Hier in Zürich, Swiss Life Arena. Auch die wollen natürlich mal endlich den ganzen Weg gehen. Eine goldene Generation, die sehr viel Silber geholt hat. Die Geschichte mit Patrick Fischer, dem Trainer, der jetzt nicht mehr da ist. Ist das Highlight-Spiel auch vielleicht für die deutsche Mannschaft, wo sich im Turnier unglaublich viel entscheiden kann, wenn man vielleicht da wieder einen Weg findet, die mental und auch spielerisch zu brechen?
Auf jeden Fall. Also die Schweizer tragen natürlich die Last einer Heim-WM hier auf den Schultern, haben eine tolle Mannschaft, aber haben jetzt auch eine Geschichte hinter sich mit Fischer und wie das jetzt alles abgelaufen ist. Und du hast vorhin hast du gesagt, Loser finds an excuse. Man muss sie eigentlich dazu bringen, dass sie am Ende sagen, so wie das alles abgelaufen ist, das war nicht gut. Mhm. Also das Ding steht im Raum und eigentlich ist es eine Chance für das deutsche Nationalmannschaft zu sagen, okay, wir bearbeiten euch so, dass ihr am Ende sagt, der Verband war schuld. Die haben den Trainer rausgeschmissen und wir waren darauf nicht vorbereitet. Und wie du gerade gesagt hast, 2009 hatten wir das Eröffnungsspiel in Bern gegen die Schweiz. Das war mein erstes WM-Spiel und bisher eine meiner tollsten Erinnerungen als Eishockey-Profi. Ich bin da rausgekommen, sofort Gänsehaut beim Reinlaufen und eine ähnliche Atmosphäre erwarte ich auch hier.
Und das war auch die letzte WM in der Schweiz, weil die 2020er ja ausgefallen ist und deshalb sicherlich die Euphorie hoffentlich extrem großartig mit einem sehr, ja, Eishockey- auch expertenlastigen Fanpublikum, glaube ich. Also die kennen sich ja alle gut aus. Eishockey ist ja hier auch ein bisschen, wie soll ich sagen, im Blut drin eigentlich, in der DNA der Sportfans in der Schweiz verankert. Also das wird sicherlich ein großartiges Event. Hoffen wir, dass das auch für die deutsche Mannschaft gut läuft. Als letztes, Mo, was glaubst du, nachdem du beim Training zugeguckt hast und du hast so ein bisschen deine Gefühle eingeordnet, was passiert, wenn die deutsche Mannschaft zum ersten Mal rausgeht gegen Finnland? Was meinst du, wie es dir dann geht, zuzuschauen?
Ja, ich werde nervös sein, das ist klar.
Ich frage dich dann in der Sendung übrigens nochmal. Also.
Ah, wird die gleiche Antwort sein, kannst du jetzt schon vorgreifen.
Ja.
Das war auch so, als ich die WM letztes Jahr am Fernseher gesehen habe, da ging es mir auch nicht anders.
Okay.
Wenn man mit so einer Sache so eng verwächst und so ja geliebt, gelitten, alles hat mit dieser Mannschaft, dann wächst da was zusammen und gefühlt ist man noch mit dabei. Also deswegen werde ich Feuer und Flamme sein und hoffe, dass wir es den Finn zeigen.
Sehr gut. Wir freuen uns auf jeden Fall, dass du bei uns dabei bist bei dieser Eishockey-Weltmeisterschaft. Danke bis hierher. Und auch du weißt natürlich, dass wir vor allem auch nach den deutschen Spielen immer um die Ecke kommen mit diesem kurzen Podcast, die Eishockey-Show WM-Spezial. Und natürlich haben wir viel mehr für euch da draußen. Eishockey Deutschland, Hashtag Eishockey Deutschland, hautnah bei der WM. Die erste Folge ist schon raus. Die Road to Zürich, also alles rund um den Weg auch hierher mit der deutschen Mannschaft. Die nächsten Folgen kommen dann peu à peu, lassen wir euch immer wissen. Unser Mann direkt dran am Team, Martin Hanebeck, gibt euch da die ganz besonderen Bilder mit auf die Reise, auch wenn das jetzt hier natürlich ein Podcast ist, aber alles in der Sendung. Dann gibt es selbstverständlich auch bei uns Grüezi Schwyz, da sind der Rick, der Basti und ich ab und zu mal unterwegs und zeigen euch so ein bisschen was, ich sag mal, Land und Leute in der Schweiz. Also ich würde jetzt sehr gerne in Schokoladenmuseum. Das ist eigentlich schon mal meine favorisierte Folge. Also dementsprechend viel, viel rund um die Eishockey-Weltmeisterschaft. Jeden Tag live gibt's euch nicht nur auf die Ohren, sondern natürlich auch auf die Augen. Wir freuen uns auf euch. Das war Folge 1 und more to come. Bleibt bei uns bei Magenta Sport, Eishockey-WM. Wir kommen.
Live bei Magenta Sport und Magenta TV.